Wie groß ist unser Gott? Danke, habt ihr uns mit hineingenommen, so Gott anzubeten. Er macht alles neu. Er schenkt Leben. Er schenkt Vergebung. Er hat sogar den Tod besiegt. All das führt uns mitten hinein, auch in unserem Predigtext. So freut es mich heute, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich habe es in der Vorbereitung realisiert, das mache ich seit 12 Jahren. 2011 wurde ich das erste Mal eingeladen, so als junger Prediger. Das sind 12 Jahre, 12 Jahre sind ein Drittel meines Lebens. Also ich freue mich über diese Verbindung hier mit der FEG Aarau, über die bekannten Gesichter, aber auch über alle neuen Gesichter, alle Menschen, die auch neu dazugefunden haben. Und ich lade ein, wer wir auch sind, was uns auch gerade jetzt durch den Kopf geht, uns beschäftigt, damit zu rechnen, dass der lebendige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, zu uns reden will und weiter uns begegnen will in diesem Gottesdienst. In diesem Sinn lese ich den Predigttext. Also Predigt aus der Offenbarung. Fast am Ende der Bibel finden wir in Offenbarung 21, Vers 1 bis 6 diese Verse. Offenbarung 21, Vers 1 bis Vers 6. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Das ist das Wort von dem Gott, der lebendig ist. Und wir beten. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein Gott bist, der spricht, der uns begegnen will, der mitten in unser Leben hineinreden, hineinwirken, hineinkommen will. Auch heute Morgen, ich bete dich, leite uns, wenn wir durch diese Verse gehen und diesen Blick auf die Zukunft. Schenke uns dein Licht für diesen Text. Und das ist, wie wir verstehen, was du uns zeigen willst, was du uns sagen willst. Und wir einfach auch staunen dürfen über dich und deine Herrlichkeit. Amen. Wie ist es eigentlich im Himmel? Keine so einfache Frage. Ich habe mir beim Vorbereiten so gemerkt und realisiert, wie ich als kleiner Junge mir den Himmel vorgestellt habe. Das ist jetzt nicht theologisch nuanciert und korrekt, aber für mich war der Himmel, und das habe ich erst später dann realisiert, als Kind ist ja das immer alles normal, ich habe mir vorgestellt, dass dieser Ort voller farbiger Luftballone ist. Und es war für mich ein schönes Bild. Und es kam vom Gedanken her, ich dachte, das ist irgendwie da oben. Und ich habe so oft so heliumgefüllte Luftballone verloren. Leider. Und die flogen immer nach oben. Ich dachte, wenn das allen so geht, dieser Ort muss farbig sein, voller dieser Ballone. Ein ganz kindliches Bild. Wie stellen wir uns den Himmel vor? Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, der Himmel ist gar nicht mehr so im Fokus. Manchmal predigt man gar nicht mehr so viel darüber. Ist irgendwie gar nicht, ja nicht so sichtbar, betrifft mich anscheinend ja nicht gerade direkt, hat wie nicht so Relevanz. Oder man hat so das Gefühl, ja Himmel, dass du das so irgendwann dann schwebt, dann so über den Wolken und muss immer singen in weißen Gewändern, wie auch immer. Und je nachdem ist dann das wie fremd und man denkt sowieso nicht so darüber nach. Oder man ist da einfach zu beschäftigt. Unser Alltag, der nimmt uns natürlich völlig in Anspruch. Was wir jetzt gerade erleben und was wichtig ist und nötig ist, da erwarte ich mir Hilfe, da brauche ich Gottes Eingreifen, aber der Himmel ist irgendwie so, der hat ja jetzt nicht so Relevanz, könnte man meinen. Während alles so Gründe, das Schöne ist, wir dürfen heute zuhören, wie Jesus selbst uns über den Himmel berichtet oder einen Einblick darauf hineingibt, auch in dieser ganzen Predigtserie. Der Beginn der Offenbarung, das erste Wort auf Griechisch heißt Apokalypsis. Das tönt für uns nach Apokalypse oder nach Untergang. Aber dieses Wort hat eigentlich eine eigene, ganz andere Bedeutung. Es meint Enthüllung. Also es ist nichts irgendwie, ja, jetzt ist furchtbar und schrecklich dieses Buch, sondern ein Trostbuch, wo wir sehen, wie Jesus enthüllt. Wie Jesus uns wie Dinge zeigt. Und heute dürfen wir zuhören, wie er uns, was er uns berichtet über den neuen Himmel und die neue Erde. Das ist ein Privileg, oder? Einfach mithören zu dürfen. Was zeigt uns Jesus darüber? Was ist für uns wichtig? Apokalypsis. Wenn das nächste Mal das hört, ruhig denken, das ist nicht furchtbarer Untergang, sondern Enthüllung eigentlich. Daher kommt dieses Wort. Mein Wunsch ist, dass wir wie beschenkt werden mit dem Vorgeschmack des Himmels, dass wir mit in unserem Alltag, mit dem Vorgeschmack des Himmels in unserem Gaumen gewissermaßen leben können. Ich glaube, das macht einen konkreten Unterschied. So gehen wir miteinander durch diesen Text und entdecken zuerst, der Himmel ist eine neue Erde. Ich lese nochmals den ersten Vers, da ist schon ganz viel drin. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Es steht hier, und ich sah. Das meint den Apostel Johannes, den Jünger Johannes, der vermutlich gegen Ende seines Lebens diesen tiefen Einblick, die ganze Offenbarung von Jesus geschenkt bekommt. Wichtig ist hier, wie kurz zu unterstreichen, die Offenbarung ist nicht zuerst ein Fahrplan der Endzeit. Das Hauptthema ist nicht, was, genau wie und dann wann und wie viele Jahre. Das Hauptthema ist, zuerst einmal ist die Offenbarung gerichtet an Gemeinden und an Menschen. Und wie geht es diesen Menschen? Sie werden verfolgt. Es sind Menschen, die mitten in ihrem Alltag erleben, wie sie an Jesus glauben. Und deshalb verlieren sie Ansehen, verlieren sie Familie, verlieren sie Besitz, verlieren sie teilweise ihre Wohnungen, verlieren sie ihre Existenz bis zu ihrem Leben. Und die Offenbarung wird geschrieben, um diesen Menschen Trost zu schenken, Hoffnung zu schenken, ihnen eine Hoffnung zu geben, die mitten in dieser Verfolgung sie trägt. Also die Offenbarung ist zutiefst eigentlich ein Hoffnungsbuch. Und alle Endzeitfahrpläne wurde es manchmal zu einem Schreckensbuch und man denkt, lieber lese ich es gar nicht. Und das wäre einfach schade. Das gilt genauso für uns heute. Wenn uns die Bibel hier anspricht, gewissermaßen, entdecken wir hier auch im ganzen Buch, aber auch in diesen Versen, eine Hoffnung und eine Kraft, die uns tragen kann, mitten jetzt in unserem Alltag. Man kann sagen, wenn wir das sehen, diese Wahrheit, wenn wir das verstehen, wenn das, was hier steht, in unser Leben hineinsinkt, dann können wir Dinge tragen, jetzt, die wir sonst fast nicht tragen könnten. Das ist der Fokus. Deshalb eigentlich eine Hoffnung, eine unerschütterliche Kraft, eine Freude, die uns eigentlich durch dieses Buch entgegenkommt, damals bis heute. Wenn man nun vom Himmel spricht, was ist damit eigentlich gemeint? Und da beginnt die Verwirrung schon. Und manchmal spricht man über Himmel, aber man meint gar nicht das Gleiche. Deshalb klären wir das kurz. Himmel kann natürlich den Himmel so meinen, aber Himmel, jetzt geistlich gesehen, kann den Ort meinen, wo Gott selbst ist. Der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, als Himmel. Auch jetzt. Stimmt. Himmel wird manchmal auch der Ort bezeichnet, wo Menschen sind, die an Jesus glauben, wenn sie sterben. Jesus sagt am Kreuz dem, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Manchmal nennt man das Himmel, wo man ist, wenn man stirbt. Und Himmel kann unsere zukünftige Heimat meinen. Neuen Himmel, neue Erde. Um diesen Himmel geht es hier. und diesen Himmel, der noch kommt. Wo sind wir denn, wenn wir sterben? Auch eine wichtige Frage. Habt ihr sich auch schon vertieft und ich glaube, werdet ihr hier auch noch. Ist nicht der Fokus hier, was ich sagen kann. Sicher nicht an diesem Ort hier. Also wenn wir sterben, sind wir nicht neuer Himmel, neue Erde. Und wir sollten auch ein Stück weit ruhig etwas vorsichtig sein, wenn man sehr ausführlich hört, wie das der Himmel genau ist und so, über die Bibel hinaus. Es gibt ja auch Bücher, die ganz spannend sind, das verstehe ich, über Menschen, die wie so Nahtoderlebnisse hatten und dann erzählen, wie der Himmel ist. Wenn sie aber das erzählen, was hier steht, ist etwas eigenartig, weil der neue Himmel, die neue Erde, die kommt noch, ist am Ende der Zeit. Und da geschieht manchmal schon ganz viel Verwirrung. Also um diesen Himmel am Ende der Zeit geht es hier. Wie ist dieser Himmel oder diese Ewigkeit oder diese neue Welt? Es heißt ja eben, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist der erste wichtige Punkt, wie diese Welt beschrieben wird. Sie ist neu. Sie ist neu. Neu ist ja so ein schönes Gefühl, wenn man etwas neu erhält, neu auspackt, ist irgendwie anders als nach einem Jahr. Ich weiß nicht, wer schon ein neues Auto mal gekauft hat, das habe ich noch nie erlebt, weil es ist mir wie nicht wert. Aber so ein ganz neues Auto, haben wir jemand mal beschrieben, weiß, das ist so, das lohnt sich. Das ist so schön. Es ist ganz neu. Das ist, beginnt nicht hier in der Offenbarung. Diese Hoffnung geht schon durch die Bibel hindurch. Im Jesaja-Buch zum Beispiel ganz prominent, Jesaja 65, auch als Hoffnungsbotschaft in einer schwierigen Zeit. Ganz interessant, immer dieses Muster. Vers 17 heißt es, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Also das ist schon immer das Ziel, das Neue, was Gott schenkt. Wie neu ist wie das Neue genau ist, eine spannende theologische Frage, nicht der Punkt heute, aber ich würde sagen, vollkommen erneuert, ganz sicher, völlig neu, völlig frisch, was Gott schenkt. Das Zweite, es ist eine Schöpfung, die nicht ist wie die jetzige, denn es ist eine Schöpfung, die erlöst ist. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wenn wir heute nach Hause gehen, in der kommenden Woche, erleben wir eine Schöpfung, die nicht erlöst ist. Das merken wir, wenn wir Nachrichten und News hören, sei es Naturkatastrophen, fürchterliche Situationen, die Menschen irgendwo auf dieser Welt erleben oder auch ganz nah, sei es Krankheiten, sei es Schuld in dieser Welt ist, das ist alles nicht erlöst. Es sehnt sich die ganze Schöpfung, heißt es im Römerbrief. Die ganze Schöpfung seufzt zusammen wie in Geburtswillen, also voller Sehnsucht auf dieses Neue. Und dass diese neue Welt ist völlig erlöst. Das ist jetzt so von der, man sagt, dem Heilsgeschichte, wie Gott seinen Plan lebt. Es ist kein Zurückgehen ins Paradies. Das könnte man manchmal wie meinen. Es ist nicht Garten Eden, Paradies und dann ging es schief und jetzt einen großen Bogen, dann sind wir wieder im Paradies. Sondern die biblische Heilsgeschichte, die ist wie, die geht vorwärts. Ist nicht, das dreht sich nicht, die geht vorwärts. Es ist nicht einfach nur Paradies. Ich würde sagen, man kann sagen, noch etwas viel Gewaltigeres. Etwas völlig Neues. Eine erlöste, vollkommen erlöste Schöpfung. Die liegt vor uns. Da zielt alles hin. Darum geht es. Auf diesem Weg sind wir eigentlich auch mit dieser Welt. Und es heißt hier, für die, die vielleicht gerne da etwas tiefer eintauchen. Ich erwähne das jetzt hier, man kann das nicht überall. Es heißt dann, das Meer ist nicht mehr. Wieso gibt es kein Meer? Für alle, die gerne so Strandurlaub machen, ist das vielleicht ganz enttäuschend. Denn kein Meer. Ich denke, wir ahnen, das ist nicht der Fokus hier. Darum geht es nicht. Das Meer ist in der Offenbarung und auch nicht nur da, ist auch eine Art Symbol. Es ist wie ein Symbol für das Böse und besonders für das Böse, das wie unerklärlich ist, alles Dämonische. Da ist auch, da steht wie auch das Meer dafür. Und an dieser Stelle, wenn das Meer nicht mehr ist, unterstreicht es diese erlöste Schöpfung. Alles dieses Böse bis zu alles Dämonische, dieses tiefe Böse ist weg, ist einfach verschwunden. So ist diese neue Welt neu, erlöst und in dieser Welt leben wir als ganze Menschen. Das heißt ja, wir sind in einem neuen Himmel und eine neue Erde. Also da wartet Materie auf uns. Manchmal denkt man ja, Himmel, auch Zukunft ist alles so vergeistigt irgendwie. Das sagt die Bibel uns nicht. Wir werden als Menschen dort leben, aus Fleisch und Blut. Und das ist auch eine Wertschöpfung für die Schöpfung und für den Menschen. Es ist nicht einfach so, denke ich, ja, diese Welt und unser Körper, wir lassen dann endlich alles zurück und dann sind wir so vergeistigte Seelen. Das ist nicht die Botschaft, sondern wir sind voll und ganz Menschen auf einer voll und ganz richtigen, realen Welt, die man berühren kann, in der wir leben können. Genaue Details wissen wir nicht. Also da können wir auch nicht viel mutmaßen. Aber was wir wissen, wie zum Beispiel, was dazugehören wird, wir werden essen, wir werden trinken, macht das Menschsein ja auch aus. Also etwas, wo tief so Freude, Genuss, aber durch nichts, denke jetzt gerade so, wenn ich so denke, was Essen manchmal auch schwierig ist für Menschen in jeder Hinsicht und man kämpft damit, das wird nicht mehr sein, es ist erlöst. Also Essen und Trinken, so ist Gott gedacht, hat einfach aus Genuss, aus Freude, letztlich aus Lob für ihn. Und aus dem gesamtbiblischen Zeugnis, denke ich, können wir auch sagen, wir werden arbeiten, weil Arbeit ist in der Bibel nicht einfach Fluch, die ist nicht erlöst, aber wenn sie erlöst ist, Arbeit gehört zum Mensch dazu. Wir werden gerne arbeiten, gestalten, kreativ sein, Projekte verfolgen. Das ist alles schöpfungsgemäß. Das wird alles mit, kann man sagen, denke ich, mit dazugehören. Also nicht einfach vergeistigter Himmel, eine echte Erde, die völlig neu ist. Und damit haben wir eigentlich schon ganz viel verstanden oder könnt die Verwirrung schon selber ein wenig eindämmen. Also wie, man kann sagen, eine neue Erde ist der Himmel. Interessant ist jetzt diese biblische Sicht der Zukunft. Es gibt Menschen oder Bewegungen, die haben eher eine pessimistische Sicht auf die Zukunft. Es geht alles den Bach runter. Furchtbar, es brennt, wir schaffen das wahrscheinlich gar nicht mehr. Die Welt geht unter, die Menschheit geht unter. Hört man gar nicht so selten momentan. Oder es gibt die optimistische Sicht, es geht immer aufwärts, es kommt gut. Und wer schon älter ist, hat da schon verschiedene Bewegungen erlebt. Von Optimismus und zu Pessimismus, momentan eher sehr pessimistisch. Ich glaube, die biblische Sicht auf die Zukunft ist beides. Einerseits ist die Bibel hier pessimistisch. Der erste Himmel, die erste Erde waren vergangen. Es ist tatsächlich so. Etwas ist in dieser Welt. Das lässt keinen Optimismus zu. Und es geht abwärts ein Stück weit. Und es gibt jede Ideologie, die das retten wollte und die sagte, ja, mit uns kommt jetzt das, ein neues, ewiges Reich, hat die Menschen nur noch mehr versklavt und nur noch fürchterlicher wurde es. Keine Ideologie wird das retten können. Und gleichzeitig ist diese Sicht zutiefst optimistisch. Die Sicht ist nicht einfach nur, es geht einfach abwärts und alles vorbei, sondern Gott ist daran. Sein großer Plan geht vorwärts, ein neuer Himmel, eine neue Erde, die liegt vor euch. Das ist sein Plan, da geht alles hin. Das ist extrem optimistisch und zukunftsorientiert. Es ist nicht einfach nur Niedergang, sondern Hoffnung und Zukunft, die Gott möglich macht. Ich glaube, das hilft uns auch, wenn wir immer wieder uns daran erinnern. Ich hatte vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der hat das wie selbst realisiert. Wie schnell es ihm geschah, dass er so immer mehr nur noch so Endzeitbotschaften hörte. Und da gibt es viele. Und mit YouTube heute kann man sich die endlos anhören, weil es schlägt dann immer schon die nächste vor und wieder eine. Und es hat ihn wie hineingezogen, weil es auch spannend, verstehe ich auch. Aber er hat plötzlich nur noch diese Sicht. Und das waren so Botschaften, die halt dann immer beim Niedergang enden. Es ist furchtbar, es wird schlimmer und das und da und dieses Zeichen und dieses. Und er wurde ganz, ganz niedergeschlagen darüber, ganz traurig, ein Stück weit eine depressive Episode, weil er nur das sah. Und da ist es so gut zu sehen, wir dürfen aufschauen zu Jesus. Es hat Zukunft. Das Leben führt dahin auf diese gewaltige neue Erde und neuen Himmel. Also wir sind deshalb als Christen auch optimistisch, wie wir auch pessimistisch sind, oder? Zu einem Guten gehört wie beides mit dazu. Nun, ich denke, man kann sagen, das Schönste kommt noch. Neben der Himmel ist eigentlich eine Erde, also dieser Himmel. Das Schönste kommt noch, ich lese Vers 2 bis 5. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es gibt so Verse, wo man fast denkt, die zerpredigt man fast, wenn man zu sehr darüber spricht. Da ist eine Kraft drin. Das Bild hier oder wie das beschrieben wird, das himmlische Jerusalem, also etwas aus dem Himmel, wo Gott selbst ist, kommt auf die Erde. Dann dieses Bild der Braut, wie eine geschmückte Braut für ihren Bräutigam. Also sie wird wie so geführt zur Erde. Und diese Stimme dazu, die sagt vom Himmel her, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Oder im Griechischen das Zelt, das meint dort, wo Gott lebt, wo er gegenwärtig ist, ist bei den Menschen. Er wird unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er wird ihr Gott sein. Das ist ein ganz starkes Bild, wie die himmlische Welt, wo Gott ist, wo er gegenwärtig ist und wie die Erde sich vereinigen. Das ist jetzt nicht so. Gott ist gegenwärtig. Aber da ist das so beschrieben, dass wie Gott selbst in seiner Gegenwart in diese Welt hineinkommt, diese Welt in jedem Winkel durchdrungen sein wird von seiner Herrlichkeit und von seiner Heiligkeit. Jeden Moment. Für immer. Wie die himmlische Welt, wo Gott ist und Erde vereint. Es ist kaum vorstellbar, wie heilig das ist, wie herrlich das sein wird. Das zeigt mir auch, da passe ich nicht hin. Also da gehöre ich eigentlich nicht hin. Mit all meinen Kämpfen, auch meiner Schuld und meiner Gebrochenheit. Mein Leben ist nicht so, als dass ich da irgendwie hinpassen würde. Ich müsste mich wie verstecken. Und es ist so, diese neue Erde wäre leer, wenn es nur von uns ausgehen würde. Aber es gibt einen Gott, der hier spricht, der die größte Sehnsucht hat, dass seine Geschöpfe, Menschen, die er geschaffen hat, mit ihm Gemeinschaft haben dürfen für immer, auch in dieser neuen Erde, oder dem neuen Himmel. Und das ist der einzige Grund, dass diese neue Erde nicht leer sein wird. Der einzige Grund ist Gott selbst. Was macht diese Welt denn im Kern auch aus? Es ist die Gegenwart Gottes, sehen wir hier. Immer in seiner Gegenwart zu leben. Und das muss eine tiefe Erfahrung sein, wenn wir das jetzt wie veranschaulichen. Wenn ich jeden Moment an meines Lebens auf dieser neuen Erde in der Gegenwart Gottes bin und einerseits sehe, da ist ein Gott, der mich kennt wie niemand sonst, der mich geschaffen hat und der mitten in mein Herz, mein ganzes Leben hineinsieht und all meine Schuld sieht. Sünde sieht in meinem Leben, aber auch meine Verletzung, mein Schmerz, meine Krankheit sieht, meine geheimsten Gedanken kennt, nicht verborgen sind vor ihm. Auch das, was mich manchmal fast zerreißt. Das ist ein Gott, der mich vollkommen sieht und kennt. Und gleichzeitig weiß ich, es ist dieser Gott, der mich unerklärlich liebt und vollkommen annimmt und vollkommen erlöst hat. Mich für immer in seiner Nähe haben will. Und der einzige Grund, dass ich da bin, ist ja nur, weil er es wollte. Nicht, weil ich mich irgendwie bemüht habe oder dann wieder versagen könnte, sondern weil er das entschieden hat. Sagt, ich will dich in meiner Gegenwart haben. Ich will dich erlösen. Ich will dir neues Leben schenken. Und ich werde einfach staunen können, vollkommen ehrlich offenbart zu sein wie und vollkommen geliebt und angenommen zu sein. Dafür wurden wir geschaffen. Für diese Gemeinschaft mit Gott. Dafür sind wir gemacht. Und jeden Moment zu wissen, dafür hat Gott alles gegeben. Dafür wurde er selber Mensch in Jesus Christus, kam mitten in diese Welt hinein, lebte völlig ohne Schuld, als einziger unter allen Menschen und war bereit, all mein Versagen, all meine Sünde und Schuld auf sich zu nehmen und ging bis zum Kreuz, wo er starb, wo das Leben starb, damit ich Leben geschenkt bekommen darf. Ich werde dauernd darüber staunen dürfen. Und diese Botschaft gilt heute. So ist dieser Gott, dem wir hier zuhören, den wir schon angebetet haben. Und ich werde ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Ich muss mich nicht beschämt abwenden, sondern darf einfach staunen. Wenn Gott ganz gegenwärtig ist, dieser neuen Welt, hat das Folgen. Es sind einige Folgen uns direkt in diesen Versen beschrieben. Erstens, er wischt alle Tränen ab, heißt es. Er wischt alle Tränen ab von ihren Augen. Alle Tränen von dem, was uns wie noch plagt aus dieser Welt. Und das ist das Illustration, was mir dabei hilft. Jemand hat mich mal gefragt, wieso hat es Tränen überhaupt da? Ich sage, ja, das ist jetzt sehr gut überlegt. Ja, das ist natürlich nicht der entscheidende Punkt. Tom Mark hat es in der Einleitung schon wie aufgegriffen. Wenn man ein Kind, begleiten darf, sieht man immer wieder mal Tränen. Zum Beispiel, wenn es verloren geht. Das ist ein fürchterlicher Moment, wenn ihr das für euch mal erlebt habt, als Eltern oder als Kind. Man ist verloren als Kind, völlig orientierungslos, weiß nicht mehr, als kleines Kind, wo sind meine Eltern? Man hat völlig den Halt verloren, das ist so der ruhende Pol, oder die Eltern unter vielen Menschen, wo gehöre ich hin? Und man beginnt zu weinen, man ist verzweifelt. Ein Stück weit kann unser Leben hier in dieser Welt genauso sein, wie ein verlorenes Kind. Und Eltern, die dann ihr Kind wieder finden. Und das Kind sieht die Eltern, rennt zu ihnen und man hält das Kind fest. Man trägt es auf dem Schoß und es ist sicher. Die Tränen sind noch da, oder so. Das Schluchzen über all das. Man darf Tränen abwischen und sagen, es ist gut, es ist geschafft. Das ist eine Illustration, die mir unterstreicht, was das hier meint. Gott kennt meine Schuld, meinen Schmerz, auch mein Leiden dieser Welt. Und er sagt mir, wie es ist geschafft. Es ist alles neu. Ich habe alles für dich gemacht. Du bist sicher. Das macht die Gegenwart Gottes aus. Aber auch, es gibt keinen Tod mehr. Keine Vergänglichkeit. Keine Krankheit mehr. Und das sind auch kraftvolle Verse in einem Sterbebett. Das Dritte, alles Leid ist vorbei. Alles Geschrei, jeder Krieg, aller Kampf, alles Blutvergießen ist zu Ende. Das ist optimistisch, oder? In allem, was wir jetzt vielleicht gerade hören, das ist nicht das Letzte. Einmal wird es vorbei sein. Fritz Rinecker, sein Theologe und Seelsorger, der hat das so schön unterstrichen, der sagt das mit dem Satz in seinem Buch Vom Leben nach dem Sterben, schon ein guter Titel, Vom Leben nach dem Sterben, sagt, das Schönste kommt noch. Und das unterstreicht das hier. Wenn das stimmt, dann ist der schönste und erfüllendste Tag meines Lebens noch vor mir, wie es mir auch gerade geht. Also der erfüllendste Tag meines Lebens, der liegt garantiert noch vor mir. Und das beeinflusst, glaube ich, unsere Realität jetzt. Ich greife einfach zwei Beispiele heraus. Es beeinflusst, wie wir mit Krankheit umgehen. Und es ist wichtig und gut, mit Kranken zu beten. Unbedingt. Und man darf auch um Heilung bitten. Und Gott schenkt das auch immer wieder. Aber nicht jede Krankheit wird in dieser Welt geheilt. Aber man kann auch Menschen, die krank sind, schwer krank sind, chronisch krank sind oder psychisch krank sind oder schwer psychisch krank sind, wo man mitbetet und mitfleht, aber sich manchmal wenig verändert. Ich denke an eine chronisch depressive Frau, die ich so begleite. Man kann ihnen sagen, heilig rund. Heilung kommt. Wir haben nicht die Garantie jetzt gerade in diesem Leben, aber das ist nicht das Letzte. Du wirst vollkommene Erneuerung erleben durch Jesus. Du wirst erleben, wie du mit einer befreiten Psyche leben darfst. Heilung kommt. Nur Mut, Tag für Tag auszuhalten. Das ist das Ziel. Das ist so hoffnungsvoll. Und zweitens hilft es mir, meine Realität nicht zu überfordern. Wir leben ja jetzt hier. Und ich glaube, wir haben auch eine Gesellschaft, die uns sehr ermutigt, so das Maximum herauszuholen. Und wenn uns das nicht gelingt, dann ist es wie, denken wir, wir leben unter unseren Möglichkeiten. Man sehnt sich nach einer erfüllenden Beziehung und das verstehe ich vollständig. Man ist vielleicht verheiratet und sehnt sich nach einer besseren Ehe. Oder man sehnt sich, man möchte so attraktiv und so fit wie möglich sein und so einen Beruf haben, der doch möglichst einem erfüllt, wie ich ihn brauche. Diese Perspektive hilft mir. Es muss nicht das Optimum jetzt sein. Ich darf mich an dem freuen, was jetzt da ist, auch wenn es sehr unperfekt ist. Kann man sich auf dem Nachhauseweg fragen, was ist jetzt da, wo ich mich freuen kann? Wir werden Dinge entdecken, weil ich weiß, das Schönste kommt ja noch. Es muss ja nicht der Himmel auf Erden sein, der ist es nicht. Und das weckt in uns eine Dankbarkeit für das, was jetzt da ist. Wenn ich mir nach einem Partner sehne und auch traurig bin, das ist ja verständlich, Gott hat uns so gemacht, aber vielleicht habe ich eine gute Freundschaft, vielleicht eine gute Beziehung zu meinen Eltern und sagen, Herr, danke dafür. Es muss nicht das Optimum sein, weil das kommt noch. Ich freue mich an dem, was jetzt ist. Und ich will auch nicht, auch zum Beispiel Gemeinde, nicht überfordern, als wäre es Himmel auf Erden. Es gibt zum Schluss ein Zentrum, auf das alles hinläuft. Wir lesen es im Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Um wen geht es eigentlich? Um ihn. Um den, den er spricht. Das ist Gottes Geschichte mit dieser Welt, mit diesem ganzen Universum. Sie hat ihn alles gekostet. Am Kreuz rief Jesus etwas Ähnliches. Es heißt hier, es ist geschehen. Man könnte sagen, es ist vollendet, es ist geschafft. Jesus schrie am Kreuz genau einen ganz ähnlichen Satz. Es ist vollbracht. Er hat es geschafft. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, kommt zu seinem Ziel. Am Kreuz ist sein Sieg schon sichtbar. Und da wird er sich vollkommen durchsetzen. Es ist geschafft. Um ihn geht es. Seine Herrlichkeit wird alles durchdringen. Da läuft alles wie hin. Das ist das Ziel. Es hat ihn alles gekostet. Da wird seine Liebe sichtbar und seine Heiligkeit sichtbar. Und deshalb gilt heute Morgen, jetzt nicht nur in der Zukunft, gilt heute Morgen, was hier steht. Ich gebe dem Durstigen von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Am Ende der Offenbarung gibt es zwei Komm-Sätze, oder eigentlich zwei Aufforderungen Komm. Ganz am Ende der Offenbarung 22, 17 heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine Einladung heute zu sagen, ja Herr, ich komme. Mit meinem Durst, mit meiner Sehnsucht, mit meinem tiefen Not nach Vergebung, ich komme zu dir. Weil du bist das Einzige, was mir dieses lebendige Wasser geben kann. Nicht mein Beruf, nicht meine Familie, nicht Beziehungen, nicht Besitz. Alles lässt mich leer. Der Durst bleibt allein bei dir. Will ich meine ganze Hoffnung, mein ganzes Leben auf dir gründen. Komm. Das ist die Einladung von ihm, von diesem Jesus, dem Sieger, der sagt, komm. Das Wunderbare ist wie die Verheißung. Dieser Jesus, der das sagt, ist jetzt gegenwärtig. Ist nicht nur zukünftig, ist jetzt da, in diesem Gottesdienst, mitten in meinem Alltag, mitten in meinen Kämpfen ist er gegenwärtig. Hilf mir auszuhalten, hilf mir dort, wo es eben nicht Himmel auf Erden ist, auszuhalten. Hilf mir, Menschen immer wieder zu vergeben, weil ich weiß, es ist eben noch das Vorletzte, es ist noch nicht das, was kommt. Das ist manchmal sehr unperfekt und schmerzhaft. Vielleicht ist jemand gerade in Konflikten und Verletzungen drin. Man denkt, das darf nicht wahr sein, das darf es manchmal wie fast nicht. Und trotzdem, das gehört mit zu dieser Welt, weil wir so vergebungsbedürftig sind. Aber er ist da, steh mir bei, leite mich Tag für Tag bis zu ihm. Er ist jetzt gegenwärtig. Ich glaube, das dürfen wir wie als Gemeinde ausstrahlen. Nicht Himmel auf Erden, im Sinne von, da ist alles noch schön, da ist alles wunderbar und da lächelt man nur, sondern wir sind gerade zusammen, weil wir nicht vollkommen sind. Weil wir wissen, wir sind Menschen, die Vergebung brauchen. Aber wisst ihr was? Wir kennen diesen Jesus. Der gesiegt hat, der alles überwunden hat. Ihn wollen wir anbeten. Für ihn wollen wir leben. Und das ist die Einladung, die wir ausstrahlen als Gemeinde. Nicht wir, sondern er. Um ihn geht es. Ganz zum Schluss zur Offenbarung kommt noch ein Komm. Offenbarung 22, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das ist der Einblick in den Himmel, also in neuen Erde, neuen Himmel. Wo ich weiß, weil das Schönste noch vor mir liegt, kann ich jetzt voller Zuversicht leben und mich an dem freuen, was ist. Auch wenn es nicht vollkommen ist. Weil Jesus im Wissen, der einmal auf mich wartet, ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe, jetzt schon gegenwärtig ist. Und das ist die Einladung. Lasst uns aus der Freude des Himmels leben. Und daran glauben, dass das Schönste wirklich noch kommt. Und dann können wir leben wie mit dem Vorgeschmack der Ewigkeit. Dem Vorgeschmack der Ewigkeit, wie schon unser Mund, der uns hilft auszuhalten, was jetzt ist. Weil ich kenne das Ziel. Wir beten. Jesus, ich danke dir für diese Apokalypsis, für diese Enthüllung, was uns schon diese Verse zeigen. Ich bitte, lass es uns in unser Leben hineinsinken, diese Wahrheiten. Das Schönste kommt noch. Hilf uns auch, unsere jetzige Realität nicht zu überfordern, auch einander nicht zu überfordern. Ich bitte für die, die besonders leiden an Krankheit, an anderen Dingen, an Konflikten, an Verletzungen, dass sie darin deine Gegenwart erleben dürfen, deine Vergebung erleben dürfen, auch deine heilende Kraft erleben dürfen und die Kraft auszuhalten. Hilf uns, dass wir, ich sage wir, ich wünsche uns das für Zürich, ich wünsche uns das aber genauso für hier in der FG Aarau, Gemeinden sind, die das ausdrücken, was du sagst, komm. Trinke von diesem lebendigen Wassers. Bitte ich, dass das noch viele Menschen erfahren dürfen. Amen.